Deutsche Exporte in die USA sind massiv eingebrochen. Die Nachfrage ist niedrig. Die Unsicherheit über Trumps nächste Zollschritte, die ist groß. Einen Aufschub, den gewährt er nochmal. Nicht ab morgen, sondern ab August sollen die Zölle greifen. Bis zu 50% auf alle Produkte aus der EU stehen im Raum. Die EU ringt um eine Vereinbarung. Kommissionspräsidentin von der Leyen zeigt sich zuversichtlich. Zu Recht. Trumps Zollpoker. Welche Karten hat Europa? Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Professor Veronika Grimm, sie ist eine der Wirtschaftsweisen, also Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und Aufsichtsrätin bei Siemens Energy. Moritz Koch, er leitet das Berliner Büro des Handelsblatts, hat für das Handelsblatt aber auch aus Washington und zuletzt aus Brüssel berichtet. Anja Kohl ist uns zugeschaltet. Sie ist Journalistin und Wirtschafts- und Börsenexpertin der ARD. Und Eric Kirschbaum ist hier, US-amerikanischer Journalist und Autor. Er schreibt unter anderem für die LA Times. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ganz herzlich willkommen. Frau Grimm, erste Frage an Sie. Wenn wir jetzt schauen auf das, was Trump angekündigt hat, Zollbriefe, die er verschicken wollte, die hat er jetzt auch verschickt. Die ersten sind raus. 25-40% Zölle an Japan, Südkorea, Südafrika. Die EU hat keinen solchen Brief bekommen. Ist das ein gutes Zeichen?
Ja, ist erstmal ein gutes Zeichen, aber die Unsicherheit ist natürlich aktuell immer noch hoch. Man sieht auch bei den Indikatoren, die so gemessen werden, dass die deutlich stärker ausschlagen, als die Indikatoren ausgeschlagen sind in Trumps erster Amtszeit. Und zudem muss man auch sehen, es geht ja über die Zölle hinaus. Es ist ja insgesamt eine große Unsicherheit da, auch geopolitisch. Und dieser Handelskrieg, der ist ja nur ein Teil von einer eigentlich größeren Agenda, von der man gar nicht so richtig weiß, ob es eine Agenda ist. Aber da ist eben viel im Umbruch. Und das spüren wir gerade. Ich glaube, es ist auch eigentlich unweigerlich so, dass sich die Weltordnung transformieren wird und Europa muss da seine Rolle finden. Ich glaube, wir müssen eigene Stärke aufbauen, um da eine gute Rolle zu spielen. Und am Ende sind wir auch ein attraktiverer Partner für die USA, wenn wir selber wirtschaftlich gut dastehen, Innovationskraft wieder zurückkommt und auch Wachstum wieder zurückkommt.
Auf die Rolle Europas werden wir noch intensiv schauen. Herr Koch, es gibt jetzt erstmal noch mal einen Aufschub. August, das ist ein kleiner Aufschub. Wie bewerten Sie den? Ist das ein Entgegenkommen? Ist das ein Machtspiel?
Also ich glaube, es ist klar, dass es im Weißen Haus auch unterschiedliche Gruppen gibt, die auf Trump einwirken. Es gibt eher die Hardliner um den Wirtschaftsminister Lutnick, die ihn dazu drängen, besonders tough aufzutreten gegenüber den Handelspartnern. Wir wissen, dass Marco Rubio da eher ein Moderator, also der Außenminister, eine moderierende Haltung einnimmt. Und insofern bewegt sich Trump zwischen diesen Polen. Er weiß auch, dass nach dem Liberation Day, der ursprünglichen Ankündigung dieser Zölle, die Märkte zuerst schockiert reagiert haben. Die Aktienmärkte sind eingebrochen. Und das hat auch in den USA ja eine durchaus kontroverse Debatte ausgelöst, die ihm nicht egal sein kann. Es gab dann ziemlich scharfe Kritik an seiner Wirtschaftspolitik. Insofern muss er hier auch das richtige Maß finden und die Märkte nicht zu sehr verschrecken. Deswegen hat er wahrscheinlich jetzt diese Zollentscheidung noch mal etwas gestreckt auf mehrere Wochen.
Sie haben die Märkte angesprochen. Frau Kohl, wie groß ist die Verunsicherung inzwischen über diese Zollpolitik von Donald Trump in der Wirtschaft und an den Märkten?
Ja, sie ist sehr groß, wobei es sich ein bisschen jetzt auch geändert hat. Man muss feststellen, das Zollniveau jetzt ist viel höher, als es vor Trump war. Ich darf noch mal rekapitulieren, welche Zölle in Kraft sind aktuell. Es ist ein 25% Zoll auf Alu und Autos aus der EU, ist ein 50% Zoll auf Stahl aus der EU, es ist ein 30% Zoll auf Waren aus China in Kraft, es ist ein 25% Zoll auf alle Waren aus Kanada und Mexiko in Kraft und ein 10% Zoll auf alle Waren aus allen Ländern. Das ist das Zollniveau, das aktuell von Trump aus gesteuert in Kraft ist. Das heißt, das Zollniveau ist sehr viel höher und es sind Zusatzzölle zu den bereits bestehenden Zöllen. Also ja, Wahnsinnsunsicherheit. Und was ist in Amerika passiert? Wir hatten einen Trump-Trade nach seiner Wahl, das heißt einen Börsenaufschwung, Euphorie, Kurse, die nach oben explodiert sind. Was haben wir jetzt? Die US-Märkte relativ flach und sehr viel Kapital ist Richtung Europa gewandert, weil man eben sehr viel Angst hat, was diese Unsicherheit anrichtet. Es sind langfristige Allokationen, wie das die Börsenhändler nennen. Das heißt, langfristig investiertes Kapital, eine Übergewichtung der USA, die jetzt abgebaut wird in Richtung Europa. Es ist eine Mega-Chance für Europa, denn man hat gemerkt, man macht ein Investitionsprogramm in Deutschland, man lockert Schuldenbremsen, man nimmt seine Verteidigung in die Hand. Es sind Vorschusslobbyern für Europa und Europa muss es nur füllen. Und Trump, ja, sorgt für Unsicherheit und jetzt wird eine neue Sache gedealt an den Märkten. So wie er dealen will, handeln die Märkte jetzt Taco Trade, das heißt Trump always chickens out, Trump knickt am Ende immer ein, auch was die Zölle angeht. Und das ist das, was im Moment die US-Märkte so ein bisschen stabilisiert, dass es doch zu Lösungen und zu Verhandlungslösungen kommen wird. Aber der Dollar ist schwach. Das ist ein Zeichen für die Unsicherheit, so schwach wie selten zuvor.
Auch darauf kommen wir später noch. Herr Kirschbaum, der Taco, Trump, hat ihn jetzt tatsächlich vielleicht ein Stück weit auch der Mut verlassen? Oder wie interpretieren Sie das, dass er jetzt doch noch mal einen kleinen Aufschub gewährt?
Ja, der will Ergebnisse haben. Ich meine, so düster sehe ich das auch nicht. Die Aktienkurse sind wieder gestiegen, wo die waren before Liberation Day, der Schock. Die Wirtschaft ist nicht eingebrochen. Die Firmen verkaufen noch ihre Produkte mit den Zöllen. Die Amerikaner haben 30 Milliarden Dollar pro Monat jetzt in Zölleinkommen. Ich meine, wir haben alle gedacht, wie verrückt das alles war. Aber das Ergebnis war, bisher war das nicht die große Krach, wie erwartet. Die Inflation ist nicht angekurbelt worden. Bisher lief es halbwegs einigermaßen. Und die Zollen sind durchschnittlich von 2-3% auf 12% oder so jetzt. Es ist nicht so, dass alles eingebrochen ist. Ja, es ist spannend zu sehen, wie das weitergeht.
Frau Kohl schüttelt schon mit dem Kopf.
Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Also das Wachstum in Amerika aufs Jahr gerechnet im vierten Quartal war noch bei 2,4%. Im ersten Quartal ist die Wirtschaft geschrumpft um 0,3%. Es war ein Komplettabsturz. Selten so gesehen in meinen 28 Jahren, die ich das beobachte, selten gesehen, dass die Kapitalströme sich so umdrehen. Das sagt auch ein Mohamed El-Erian, University of Oxford Professor, jetzt lange Jahre bei PIMCO, der Hauptanleiheinvestor. Es ist wirklich was auch mit dem Rule of Law, Gesetzmäßigkeit in Amerika zu tun hat, die nicht mehr geachtet wird von Trump. Gesetze, daran hält er sich nicht. Die einzigen, die jetzt die Checks and Balances noch wirklich gewährleisten, dass die Demokratie funktioniert, sind die Gerichte. All das ist wirklich was die Welt umtreibt. Und dieser Absturz der US-Wirtschaft ist jetzt schon spürbar. Wir hatten Vorzugskäufe im Hinblick auf die Zölle, die kommen. Das hat das Ganze etwas verschoben. Jetzt sehen wir die ersten Einbrüche. Es gab zuletzt die Absatzzahlen deutscher Autobauer in Amerika prozentual zweistellig eingebrochen im Mai und im April. Es gibt auch Zölle auf Autoteile. Da hat man gar nicht so die Daten. Das ist das eine. Und die Amerikaner fürchten eine Inflation. Die Erwartung ist jetzt bei 7% Inflation unter den US-Verbrauchern. Das ist das, was die annehmen, was kommt. Es wird zu einer großen Kaufzurückhaltung führen. Und das wird die US-Wirtschaft in den nächsten Monaten wesentlich belasten, weil die Amerikaner, der Konsum stützt die Wirtschaft. Die US-Verbraucher sind die US-Wirtschaft, nicht so sehr die Exporte.
Frau Grimm, wer leidet aktuell schon mit den bislang bestehenden Zöllen mehr?
Ja, ich wäre auch nicht ganz so negativ für die USA. Ich hatte es ja schon betont, ich glaube, dass sich viel neu justiert. Und warum das so sein muss, das sieht man, wenn man mal die Weltwirtschaftsleistung und die Anteile der verschiedenen Wirtschaftsregionen an der Weltwirtschaftsleistung sich anguckt. In den 60er Jahren hatten die USA und Europa zusammen ungefähr 60% an der Weltwirtschaftsleistung. Jetzt deutlich unter 50. Und man hat einfach eine Situation, in der die USA ihre traditionelle Rolle, der Hegemon zu sein, der eben auch den internationalen Handel militärisch absichert im Zweifelsfall, die werden sie nicht mehr spielen können. Und das führt einfach zwangsläufig fast zu Disruptionen und zu einer Transformation der Weltordnung, wo wir noch nicht genau wissen, wo es hinläuft. Und wo es hinläuft, das wird sich auch daran festmachen, welche Rolle die verschiedenen Staaten und Staatengemeinschaften einnehmen, eben auch die Europäische Union. Und in den USA sehe ich jetzt schon einerseits diese Verwerfungen wirtschaftlicher Natur, die sind sicherlich kurzfristig da, aber mittelfristig sieht man eben den massiven Boom bei der Technologie. Also das, was bei künstlicher Intelligenz gerade passiert und wir haben alle keine Glaskugel, aber viele sagen, naja, Technologie sticht diese wirtschaftlichen Turbulenzen aus. Auf Dauer werden wir bei der Technologie eine dynamischere Entwicklung haben, einfach weil da so viel Wachstumspotenzial drinsteckt. Man sieht das jetzt auch schon im Vergleich zwischen Europa und den USA. Wir haben ja beide den Strukturwandel vom verarbeitenden Gewerbe hin zu den Dienstleistungen in den USA verbunden mit einem dynamischen Wachstum bisher. Ich meine, jetzt abgesehen von den jüngeren Verwerfungen in Europa eigentlich mit einer Entwicklung in den wenig produktiven Dienstleistungsbereich, Gesundheit, Pflege, öffentlicher Sektor. Bei uns passiert bei Technologie nicht genug. Das muss uns total Sorgen machen, dass wir da eigentlich unwiederbringlich abgehängt werden im Bereich künstliche Intelligenz, sowohl von den USA als auch von China. Und ich glaube, das ist das große Spiel, das eigentlich noch nicht entschieden ist. Ich glaube, man muss da sehr unterscheiden.
Was in den USA aber ja auch massiv anwächst, das sind die Schulden. Und wir müssen eine aktuelle Entwicklung,
auch, ne?
Ja, aber eine
auch.
Aktuelle Entwicklung, nämlich den Big Beautiful Bill, den Trump jetzt ja durchgebracht hat, auch noch mal betrachten. Er hat ja auch verfolgt ein Konzept, in dem er sagt, Zölle können das quasi gegenfinanzieren, was er an Steuererleichterungen für US-Amerikanerinnen und Amerikaner durchsetzt. Herr Koch, gibt es objektiv bewertet Argumente, die sagen, das kann so funktionieren? Erstmal losgelöst von der Bewertung, die Sie dann gerne danach mir auch noch geben können.
Also ich glaube, er kann vieles per Dekret entscheiden, aber Grundrechenarten nicht außer Kraft setzen. Also nein, das wird so nicht gehen, das rechnet sich so nicht. Aber man muss sagen, er hat dieses Gesetz unterzeichnet und danach sind die Anleihemärkte relativ ruhig geblieben. Also es gab nach diesem Liberation Day erstmal große Anspannung an den Anleihemärkten. Das war letztlich die viel bedeutendere Reaktion als das, was an den Aktienmärkten passiert ist, weil die Refinanzierungsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft, des amerikanischen Staates eben ein ganz entscheidender Faktor für die eigene Handlungsfähigkeit ist. Und da sah es nach dem Liberation Day erstmal schlechter aus als jetzt. Also es hat sich einigermaßen beruhigt. Die Märkte haben also wieder etwas mehr Vertrauen gefasst. Insofern würde ich auch sagen, die Situation in Amerika ist nicht ganz so dramatisch, wie die Wachstumsraten jetzt im ersten Quartal erscheinen lassen. Wenn man sich die Wachstumserwartung für das gesamte Jahr anschaut, dann ist die ungefähr bei 1,5%. Das wäre für Deutschland, wir in Deutschland wären damit sehr zufrieden mit diesen Wachstumsraten. Das ist weniger als im letzten Jahr. Aber es ist eben auch noch nicht katastrophal schlecht.
Trotzdem haben Sie vorhin auch gesagt, es gibt ja auch unterschiedliche Strömungen auch innerhalb der Regierung. Es gab auch viel Kritik, nachdem es eben so bergab ging an den Börsen, als er den Liberation Day ausgerufen hat. Wie stark steht tatsächlich auch noch die Partei, wie stark auch die Wählerinnen und Wähler hinter Donald Trump, denn Inflation beispielsweise, wir haben schon drüber gesprochen, die ist jetzt noch nicht stark angestiegen, aber es ist trotzdem eine Sorge, eine, die auch in der Wahl ja eine große Rolle gespielt hat.
Ja, das schaut alles sehr düster aus im Winter, im ersten Quartal, aber wieder mit Trump ist es nicht so schlimm gekommen, wie gefürchtet. Und die Aktien und die Anleihen ist wirklich ein großes Problem gewesen. Trump hat auch Angst vor einer Hoover-Depression und er weiß, in Amerika, 80 Millionen Leute besitzen Aktien und wenn die Aktien abschmieren, ist es ein Problem für viele Leute. Viele Rentner brauchen das Geld und deswegen hat es ihm nicht kalt gelassen. Er war immer stolz in seiner ersten Amtszeit, wie gut die Aktien gelaufen sind. Deswegen, Trump weiß, wie wichtig Aktienkurse sind und der hat reagiert, der hat das dann pausiert, der hat verschiedene Dinge gemacht. Ich will ihn nicht verteidigen, ich sag's nur, es ist nicht so schlimm gekommen, wie gefürchtet. Und die Gesetze mit Donald Trump, man kann nicht immer davon ausgehen, es wird schlimm gehen. Ich weiß, in Deutschland, Europa, Trump-Bashing ist populär, das kommt gut an, das klingt gut bei den deutschen Wählern. Aber die Amerikaner stehen hinter ihm. Es läuft gerade sehr gut für Trump in den USA. Mit dem Gesetzpaket hat das durchgekriegt. Mit NATO, NATO gibt jetzt 5% aus. Mit Iran ist es ausgegangen. Trump hat einen Lauf momentan.
Ich glaube, mit Iran ist noch nicht ganz ausgegangen.
Nein,
mit der NATO, das belastet auch viele EU-Staaten.
Man muss das wirklich faktisch richtigstellen. Dieses Big Beautiful Bill, in allen Umfragen, 60% der Amerikaner wollen diese Steuersenkungen nicht. Jede einzelne Umfrage hat das gezeigt. Egal, welcher Sender die Umfrage gemacht hat. Niemand wollte diese Steuersenkungen oder 60% der Amerikaner wollten sie nicht. Warum? Weil die Amerikaner sehr genau wissen, dass das Steuersenkungen für die Reichen sind. Und dass jeder Amerikaner im Schnitt um die $1,000 mindestens verlieren wird über Preiserhöhungen etc. und das eben nicht dem normalen Amerikaner zugutekommen wird. Das hat überhaupt 0,0 mit Trump-Bashing zu tun. Das ist die Faktenbasis aller Umfragen zu diesem Gesetz, zu diesen Steuersenkungen.
Ganz kurz auch noch die Inflation, weil wir jetzt mehrfach darüber gesprochen haben. Das hat ja auch nichts mit Trump-Bashing zu tun, sondern viele sind davon ausgegangen, dass die Inflation deutlich ansteigen wird. Das ist jetzt so nicht der Fall, aber könnten wir dahin kommen, je nachdem, ob der Zollhammer fällt, wie es ja immer so schön formuliert wird, Frau Kohl?
Ja, das ist die Frage, ob der Zollhammer fällt. Also im Moment ist er ja so, dass er alles wieder aufschiebt. Aber man muss eines verstehen, das, was Trump eigentlich macht, ist keine wirtschaftliche Agenda. Was Trump vorhat, ist eine politische Agenda. Er will die Macht des Präsidenten noch weiter ausweiten. Alles andere, was er macht, sind eigentlich Ablenkungsmanöver. Die ganzen Zollarien, die er macht, etc. Aber nochmal zurück zu dem, was passiert ist. Und es hat null mit Bashing zu tun. Europa hat wahnsinnige Chancen jetzt. Diese Kapitalströme, die sich neu ausrichten, weil Trump für Chaos sorgt, sind eine Wahnsinnschance für Europa. Wenn Europa sich also strategisch neu aufstellt mit neuen Handelspartnern, ich gebe mal ein Beispiel, Kanada, Mexiko, 25% US-Zoll auf alle Waren. Herr Carney, jetzt Neupremier in Kanada, hat gesagt, das Tischtuch ist zerschnitten, man verhandelt trotzdem, klar, man ist nicht lebensmüde. Was heißt das? Hello Canada, hello Mexico, here we are, European Union. Gebt uns gute Preise. Wir kaufen euer Öl, wir kaufen euer Gas, wir kaufen eure Rohstoffe. Und wir überfallen euch nicht über Nacht, schon gar nicht mit Zöllen. Das ist das, was die Europäische Union machen muss. Wir haben Wahnsinnschancen.
Frau Kuhl, wir werden...
Trump richtet in Amerika Wahnsinnsschaden.
Wir werden diesen Blick weg von den USA auf jeden Fall auch noch vertiefen hier. Aber einmal würde ich kurz noch bei dem bleiben wollen, was jetzt sehr akut ansteht. Denn man zeigt sich ja zuversichtlich, zumindest sagt Ursula von der Leyen, das sei quasi der Anfang der Schlussphase, dass man tatsächlich einen Deal zustande bringen könnte. Welche Chancen sehen Sie da? Wie könnte dieser Deal wirklich aussehen von allem, was man bislang schon gehört hat?
Ja, also warten wir mal ab. Das eine ist ja der Deal bei den Zöllen. Das andere sind die ganzen anderen Handlungsfelder. Und da geht es, hatten Sie schon angesprochen, um das Verteidigungsbudget. Die transatlantische Partnerschaft im Bereich Verteidigungsfähigkeit, die wird nicht, also da sollten wir alles daran setzen, dass die nicht aufbricht. Also ich glaube, man muss auch schon aus der Perspektive sensibel damit umgehen und versuchen, gute Lösungen zu finden und auch seinen Beitrag zu leisten, weil wir einfach ohne die USA auch viele militärische Konflikte in der Welt nicht nicht managen können. Ne? Also das muss man ja mitdenken. Geopolitisch ändern sich die Zeiten auch. Und dann fragt sich eben das ganze Themenfeld Regulierung, also indirekte Zölle und Handelshemmnisse. Und da sind wir in Europa ja auch ganz gut dabei. Sogar innerhalb der Europäischen Union, aber vor allen Dingen auch mit Blick nach außen. Und dann eben auch Regulierung im digitalen Bereich. Und hier glauben muss man, glaube ich, nach Chancen suchen.
Glauben Sie, dass wir von diesen Regulierungen weggehen sollten? Denn das ist ja offensichtlich auch was, gerade mit Blick auf Klima und CO2. Das sind ja Punkte, wo die USA durchaus in einem Abkommen auch ran wollen.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, durch die Entwicklungen jetzt Wachstum zu generieren, dann müssen wir ohnehin unser Regulierungsdickicht in der EU hinterfragen, und zwar über eigentlich diesen Omnibus hinaus. Wir haben unglaublich viel Regulierung, die einfach Wachstumspotenziale reduziert, weil wir nach dem Vorsorgeprinzip schon mal alle Risiken abklappern, die irgendwelche Technologien mit sich bringen können. Aber wir vernachlässigen das Risiko, dass wir dadurch, dass wir die technologische Entwicklung hemmen, eigentlich technologisch relativ zu anderen zurückfallen, die das nicht tun, die nach dem Innovationsprinzip regulieren. Und da müssen wir schon hinterfragen, ob das so klug ist. Und da würden wir auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil wir könnten sozusagen Trump entgegenkommen. Mit einem klugen Paket könnte man Trump entgegenkommen und gleichzeitig das ein oder andere Innovationshemmnis bei uns abräumen. Und das wäre natürlich eine kluge europäische Strategie. Vielleicht könnte man durch diesen Druck von außen auch da mehr möglich machen, als wir das durch interne Diskussionen. Da haben wir natürlich viele Bedenkenträger, wenn wir Regulierung wieder abräumen wollen, weil man muss wirklich relativ radikal vorgehen.
Sagen.
Es betrifft ja alles, es betrifft Arbeitsmärkte, es betrifft die Regulierung im Bereich Datenschutz, Digitalisierung, im
aber
Bereich Gentechnik, im Bereich Nukleartechnik.
Genau.
Wir haben ganz viele Punkte, wo wir uns einfach selber an den Bein stellen
und da muss man ja schon offensiv rangehen. Da muss man ja schon auch sagen, was lässt sich in der EU durchsetzen, weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen weg von unseren Regularien und sagen, Wachstumshormone in unserem Rindfleisch, gar kein Problem, das ist doch niemals machbar mit allen EU-Staaten.
Ja, aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Also wir haben schon viele
Regularien. Ich wollte einmal kurz die Ansicht von Herrn Koch dazu hören.
Mein Eindruck ist, dass in Brüssel hat sich auch der Wind gedreht und es wird jetzt über Wettbewerbsfähigkeit gesprochen. Das Wort Deregulierung wird nicht gerne ausgesprochen nach wie vor. Das wird gemieden. Stattdessen wird von regulativen Erleichterungen hier und da gesprochen. Also es wird sehr behutsam angefasst, weil es, sobald es konkret wird, ins Detail geht, dann sehr, sehr viele Sensibilitäten gibt, sowohl mit dem EU-Parlament, aber eben auch mit den Mitgliedstaaten. Also es ist leicht gesagt von sozusagen Bürokratisierung oder Bürokratieabbau lässt sich leicht fordern, ihn wirklich dann zu beschließen, ist schwierig. Und jetzt das mit den Handelsgesprächen zu verkroppeln, glaube ich, wär sehr gefährlich für die EU-Kommission, obwohl, also wir hören auch, dass das Teil dieser Gespräche ist und dass die Amerikaner da Druck machen. Aber wenn der Eindruck entsteht, wir ändern hier unsere Gesetze, weil Trump das möchte oder das fordert, dann ist die Kommission gleich sehr, sehr stark unter Druck und geschwächt. Die Kommission
und das
muss.
Ist das wirklich ein Ziel von Donald Trump?
Er will immer seine Gegner schwächen. Das ist sein Modus operandi. Klar. Aber diese Thema, mit der Trump hat keine Wirtschaftspolitik, das stimmt nicht. Trumps Wirtschaftsagenda ist, die amerikanische Wirtschaft zu stärken, Arbeitsplätze wieder nach Amerika zu bringen. Die Zölle haben ein Ziel, amerikanische Arbeitsplätze wieder zurückzuholen. Das ist das Ziel. Natürlich hat er eine politische Agenda, aber auch eine wirtschaftliche Agenda. Und die ganzen Experten haben gemeint vor 3 Monaten, das wird nie im Leben klappen. Aber man muss zugeben, es ist noch doch nicht so schlimm gekommen, wie man gefürchtet.
Das heißt aber gar kein Entgegenkommen seitens Trump zu erwarten?
Trump spielt hart. Ich bin nicht Donald Trump, ich bin nicht sein Pressesprecher. Aber er wird natürlich hart handeln, er will so viel wie möglich bekommen. Aber Europa ist schon stark und Europa mit 500 Millionen Verbraucher hier hat schon ein Gewicht. Und es ist, wie wir gesagt haben, erstaunlich, dass Trump bisher Europa noch nicht einen Brief geschrieben hat.
Und trotzdem spricht ja Europa auch nicht komplett mit einer Stimme. Wir haben Friedrich Merz, der gesagt hat, das soll jetzt unglaublich schnell gehen. Wir haben auf der anderen Seite Frankreich, wir haben Spanien, Dänemark, die sagen, na Moment, wir lassen uns hier nicht unter Druck setzen, erst mal langsam. Ist das clever? Ist das eine kluge Strategie, wenn einzelne Länder nach vorne mit einzelnen Verhandlungswegen gehen?
Also das ist zunächst einmal einfach die Natur Europas. Das wird sich nie ändern lassen, weil die Länder einfach unterschiedliche...
Die Schwäche Europa, nicht nur Natur.
Ja, genau. Also es gibt einfach sehr unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen. Und Deutschland mit seiner sehr auf Industrie und speziell auf die Autoindustrie ausgerichteten Wirtschaft ist da natürlich besonders bedroht durch diese Zollpolitik. Und deswegen ist klar, dass der Bundeskanzler da eine andere Position bezieht als beispielsweise die Premierministerin von Dänemark, die sich von Amerika bedroht fühlt, weil Donald Trump nach Grönland greift. Also da sind einfach sehr unterschiedliche Motive dahinter. Die Kunst der Kommission, die ja alleine zuständig für die Handelspolitik ist, ist es eben, diesen Laden zusammenzuhalten. Und das war noch nie einfach. Bisher ist es ihr ganz gut geglückt. Wir werden sehen. Letztlich hat sich die Kommission dadurch in eine schwierige Lage gebracht, dass sie auf die ersten Zölle von Donald Trump nicht reagiert hat. Jetzt haben wir nämlich also
sondern eine 0-zu-0-Zollpolitik vorgeschlagen.
Ja,
war das zu schwach?
Naja, also wenn das Ergebnis wäre, würden natürlich alle sagen, großer Verhandlungserfolg. Aber wir sind im Moment so, dass die Amerikaner Zölle verhängt haben und wir nicht. Und wir jetzt darüber verhandeln, ob die Amerikaner noch mehr Zölle verhandeln. Wir haben kein ebenes Spielfeld. Sondern die Amerikaner haben sozusagen diese Zölle erstmal erlassen und uns damit unter Druck gesetzt. Und Europa hat darauf nicht reagiert. Das Kalkül war eben, die Märkte zu beruhigen und auch zu gucken, dass sich Trump vielleicht jetzt erstmal mit den Chinesen beschäftigt oder den Japanern und den Koreanern und wir so ein bisschen unter dem Radar bleiben. Aber diese Strategie könnte jetzt der Kommission und Ursula von der Leyen auf die Füße fallen.
Aber auch Friedrich Merz hat ja einen direkten Draht gesucht zum Kanzler. Ist das clever oder konterkariert das eben genau diese Macht der EU-Kommission? Oder muss er das eben
als Donald Trump, meinen Sie?
Genau, ja. Genau.
Das machen ja mehrere europäische Staatschefs. Also da waren ja
aber eher natürlich mit einem anderen Gewicht als Deutschland.
Da waren viele bei Donald Trump. Es haben viele darum gerungen, da den richtigen Draht zu finden. Friedrich Merz ist das ganz gut gelungen. Ich glaube, wir müssen weniger reaktiv sein in Europa. Wir müssen überlegen, was sind unsere Hausaufgaben. Und wir haben wirklich viele Hausaufgaben. Wir haben auch hohe Schulden. Wir haben auch sehr stark ansteigende Sozialkosten der sozialen Sicherungssysteme, die deutlich stärker ansteigen als unsere Wirtschaftsleistung. Also wir haben da eine nicht nachhaltige Situation, mit der wir umgehen müssen. Und wir haben eben dieses Problem mit der überbordenden Regulierung. Ich würde sagen, wir müssen uns darum kümmern und müssen eben aufpassen, dass wir uns nicht unter Druck setzen lassen, das, was Donald Trump uns abbringen will, anzupassen, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir diese Situation nutzen, um unsere Regulierung zu vereinfachen und dadurch hier auch mehr Dynamik zuzulassen, aber eben auch was zu haben, wo man sagen kann, ja, da sind wir auch auf eine Art entgegengekommen. Das ist dann ein Win-Win, auch für die Europäische Union. Ob man den immer nach außen, man sollte nicht absolut als Loser dastehen am Ende, aber ob man nicht auch gut daran tut, sich einen wirklich in der Sache sinnvollen Dienst zu überlegen und auch wenn man da dann ein bisschen schlechter dasteht, als man eigentlich weggekommen ist, ist das vielleicht gar nicht schlecht, weil dann freut sich Donald Trump und dann gibt es vielleicht auf der einen oder anderen Seite
Frau Kohl, besser ein schlechter Deal als gar kein Deal?
Kommt drauf an, wie der Deal ausschaut. Nochmal zur Einordnung. Trump kann nicht gegen China und die Europäische Union gleichzeitig einen Mega-Handelskrieg führen. Das hält die US-Wirtschaft nicht aus und die Weltwirtschaft nicht. Und der Feind Nummer eins sitzt in China für Trump. Man muss wissen, diese Zölle sind alle in Kraft und die Chinesen knicken nicht ein. Die ziehen das durch, sind auch Beschränkungen für seltene Erden in Kraft. Gegenzölle 10-15% auf Agrarrohstoffe, LNG-Gas und Öl aus den USA. Die Chinesen ziehen das durch. Die Chinesen und China und USA stehen für 20% des weltweiten Outputs. Das heißt, da allein kommt ein Faktor in die Weltwirtschaft rein. Das heißt, Trump wird eine Verhandlungslösung mit der Europäischen Union anstreben. Die Papiere gehen ja schon rum. Es geht um zusätzlich Zoll von 10%. Das ist das, was aktuell auf dem Verhandlungspapier offensichtlich steht.
Wäre
Europa,
das ein Erfolg?
Um nochmal zurückzukommen,
wäre das ein guter Deal?
Hat den Grundstein gelegt. Es geht null um Regulierung. Es geht um Investitionen. Europa, die europäischen Länder haben zugesagt, 5% des BIP in die NATO zu investieren, das heißt in ihre eigene Verteidigung. Das ist die Grundlage für neues Wachstum in Deutschland und in allen anderen europäischen Staaten. Und dann muss die Devise sein, deutsche Aufträge an deutsche Firmen, europäische Aufträge an europäische Firmen. Das wird die Initialzündung sein, für neues Wachstum. Und dann muss USA und müssen Trump gucken, wo sie bleiben. Und gleichzeitig buhlt China um die europäischen Länder. China macht es sehr diplomatisch, die sind schlau und bietet Deals an, auch. Nicht nur Trump hat Deals, China hat auch welche. Und so sortiert sich alles neu. Und nochmal ganz klar festzulegen, mit jedem Zoll, den er macht, hängt er ein neues Preisschild an eine Ware. Und zwar ein teureres Preisschild. Die jetzige Unsicherheit kommt dadurch, dass man nicht weiß, wie das in den Lieferketten wirkt und auf die Preise und wer eigentlich was verdauen muss an Kosten durch die Zölle. Das ist das Manko. Und mit jedem Zoll verteuert er die Waren Richtung USA. Er wird ein Problem kriegen mit Maschinen und Anlagen, wenn er die zu sehr bezollt aus der Europäischen Union. Die kommen immer noch aus Deutschland, aus der EU in die USA. Keiner wird da mehr eine Maschine oder eine Anlage bestellen, was dann in der Folge wieder wirken wird.
Ich merke schon, Frau Grimm will einmal reingehen.
Europa hat alle Karten mit dem Investitionsprogramm, das gelegt worden ist.
Das Frau Grimm, ich würde da gerne kurz einmal kommentieren.
Die zurückgefahren wird im Moment.
Weil zumindest, also die 5%, das ist sicherlich gegeben die sicherheitspolitische Lage ein Fortschritt. Aber traditionell, auch in den USA, sind Verteidigungsausgaben typischerweise kein Wachstumsmotor. Also in ihrer Breite. Man kann in Forschung und Entwicklung investieren und das Spillover-Effekte für die private Wirtschaft haben und das kann Wachstum ankurbeln, aber das kurbelt dann Wachstum an in der Privatwirtschaft. Die Verteidigungsausgaben selber haben eher moderate Multiplikatoren, weil ja alles Mögliche auch finanziert werden muss, Personal, Herrichtung wieder der Gebäude der Bundeswehr und der Armeen. Und wir haben außerdem das Problem, dass wir in der Europäischen Union zwar in Deutschland diese zusätzlichen Verteidigungsausgaben schuldenfinanziert stemmen können, aber in keinem anderen großen europäischen Land. Die haben alle Schuldenstände von über 100% und es ist noch völlig ungeklärt. Wir haben das zwar jetzt das Commitment abgegeben, aber es ist völlig ungeklärt, wie die anderen Länder diese 5% erreichen sollen, schuldenfinanziert. Aus eigener Kraft wird es nicht gehen. Haben wir europäische Schulden, haben wir noch nicht wirklich ausdiskutiert, ist aber sehr riskant. Es kann passieren, dass wir dann, wenn wir das ohne institutionellen Rahmen tun, der das absichert, der auch absichert, dass die Haushalte im Griff bleiben, dass wir dann in eine neue Schuldenkrise in der Europäischen Union reinlaufen. Und das ist natürlich eine Schwächung der Europäischen Union. Also da sind wir noch weit davon entfernt, wirklich dieses total positive Szenario zu haben. Und wenn Sie gucken, wo kann Wachstum herkommen? Dynamisches Wachstum kommt in Europa nur über technologischen Fortschritt. Es gibt keinen anderen Kanal, der glaubhaft in dem Umfang über die ganze Wirtschaft hinweg Wachstum auslöst. Die Abschätzungen auch der eher positiven Thinktanks, die da viel rausholen wollen, sind, dass man 0,3 Prozentpunkte Zuwachs beim Wachstum des Produktionspotenzials bekommt. Und das sind sehr kleine Werte. Wir sind bei 0,3% aktuell und es sind 0,3% zusätzlich.
Moment, wenn beide zeitgleich reden, dann versteht man niemanden.
Dass das Potenzialwachstum in Richtung 2,8% gehen kann. Eine Studie, das IW in Kiel dezidiert dargelegt, dass allein in Deutschland über kreditfinanzierte Investitionen in die Verteidigung das Potenzialwachstum Richtung 2,8% gehen kann. Um noch mal was zu sagen zu dieser Schuldenproblematik. Wir haben eine wirklich sehr, sehr niedrige Staatsschuldenquote in Deutschland. Alle anderen europäischen Länder haben ihre Haushalte und ihre Schulden konsolidiert. Ich sehe überhaupt kein Anzeichen, dass irgendwo eine Staatsschuldenkrise demnächst in der Europäischen Union ausbrechen könnte. Deutschland kann es sich mehr als genug leisten, kreditfinanziert in seine Zukunftsfähigkeit zu investieren. Wir haben einen Reformstau von Billionen in der Infrastruktur. Ich sage mal so, wer hat von Ihnen schon mal ein Haus gekauft? Haben Sie das mit einem Kredit gemacht oder haben Sie das Cash bezahlt? Genau so muss man sich's vorstellen.
Jetzt, Herr Koch, Sie wollen die ganze Zeit schon.
Ja, ich würde dazu gerne was sagen, weil ich glaube, es ist schon ein Moment jetzt historisch, um zu sagen, ja, wir wollen ein stärkeres Europa und wir wünschen uns das und wir sollten vielleicht darauf hinarbeiten. Aber ganz so rosig, glaube ich, stellt sich die Situation eben doch nicht dar. Wir haben durchaus Länder, die schon jetzt große Probleme haben mit ihrer Staatsverschuldung. Vor allem Frankreich, ein sehr bedeutsames Land, was eben jetzt dann auch noch stärker seine noch mehr Geld auftreiben soll, um das in den Verteidigungshaushalt zu leiten. Da ist überhaupt nicht klar, wo das herkommen soll, das Geld, und wie das finanziert ist. Bei Italien ist dieses Problem ganz ähnlich. Insofern war Spanien auf dem NATO-Gipfel wenigstens ehrlich. Und als
genau,
Sie gesagt
Spanien
haben,
ist auch über 100%.
Genau, 2% mehr geht nicht und 2% reichen für uns. Alle anderen haben jetzt bei 5% mitgemacht, wobei das ja in Wahrheit 3,5% sind und das andere sind geschummelte 1,5% mit Infrastrukturinvestitionen, die sich.
Die aber jeder, für die Verteidigung nicht irrelevant sind.
Die nicht irrelevant sind, aber die jeder auch jetzt schon erfüllt. Insofern ist das Augenwischerei. 3,5%, auch das ist natürlich eine drastische Steigerung, 70% ungefähr gegenüber dem 2%-Ziel. Also da wird sehr viel Geld mobilisiert, aber dieses Geld ist in vielen Ländern gar nicht vorhanden. Insofern wird sich garantiert die Frage nach europäischen Schulden wieder stellen. Sie wird auch in Europa schon längst wieder diskutiert. Die Deutschen haben daran natürlich im Moment überhaupt kein Interesse. Der Bundeskanzler hat schon sehr viel politisches Kapital geopfert, indem er die Schuldenbremse hier in Deutschland gelockert hat. Er wird natürlich den Teufel tun, bevor er da in Brüssel jetzt auch noch an diesem Tabu rüttelt. Das wird er erstmal nicht tun. Dennoch wird eben dieses Geld zumindest in Deutschland ausgegeben, aber auch hier wird der Wachstumseffekt dadurch abgegeben, abgeschwächt sein, dass wir Waffensysteme in Amerika kaufen. Wo denn sonst? Wir haben eine Rüstungsindustrie, die über Jahrzehnte vernachlässigt wurde, die sehr schmale Kapazitäten hat und jetzt auf einmal ganz Europa Schlange steht und will bei Rheinmetall was kaufen. Das freut die Rheinmetall-Aktionäre, die Preise steigen der Güter, aber das bedeutet noch nicht, dass wir sicherer werden dadurch. Wir müssen also auch in Amerika kaufen. Und das kommt dann Trump zu.
Sind das aber, um ganz kurz einmal auch, Herr Kirschmann, sind das Punkte, die der US-Präsident auch mit im Blick hat? Wenn wir zum Beispiel gerade hören, Spanien als einziges Land hat beim NATO-Gipfel gesagt, okay, die Machbarkeit dieses 5%-Ziels für uns stellen wir doch mal in Frage und wurde sofort kritisiert von Donald Trump, weil ihm das egal ist, weil er das nicht sieht?
Nein, er fühlt sich veräppelt von Ländern, die nicht mitlaufen wollen. Deswegen, aber insgesamt hat Europa einen Moment jetzt, einen guten Moment mit Trump, weil Trump ist super glücklich, dass die NATO-Länder endlich das eingesehen haben. Vor allem Deutschland, als größte europäische Mitglied der NATO, war immer keine 2% und jetzt ist Deutschland bei 5%. Trump hat das ein großer Sieg für ihn gefeiert und Rutte unterstützt ihn, dass das ein großer Sieg war. Und deswegen, glaube ich, hat Europa jetzt eine Chance, mit Söhle hier vielleicht wirklich ein Abkommen zu kriegen. Merz hat das gerochen, geahnt, für die Planungssicherheit von Unternehmen. Ob es am Ende 10% oder 12% ist wahrscheinlich egal. Die Firmen brauchen Planungssicherheit. Und viele Firmen haben schon diese Zölle geschluckt. Die haben das nicht alle weitergegeben an den Kunden. Die haben ihre Gewinne ein bisschen schmälern müssen. Aber ich glaube, das ist ein Moment. Ich meine, warum ist South Korea und Japan auf den Kieker jetzt? Die haben riesige Autoüberschüsse nach Amerika und das nervt Trump. Und jetzt hat Europa, glaube ich, ein Fenster der Gelegenheit und hoffentlich kann Europa diese Fenster nutzen und mit den USA eine vernünftige Zollvereinbarung kriegen.
Oder auch nutzen und zu sagen, wir orientieren uns weg von den USA, wir schließen andere Handelsabkommen. Wie viel kann man da potenziell kompensieren?
Ja, andere Handelsabkommen zu schließen, das sollten wir unbedingt tun in der Europäischen Union. Wir sind da viel zu langsam. Und auch da Frage der, ich meine, indirekt so ein bisschen Regulierung. Wir versuchen in Handelsabkommen immer alles Mögliche mit reinzupacken. Umweltauflagen, andere Anforderungen an die Partnerstaaten, die dann dazu führen, dass es ewig dauert, die Handelsabkommen zu verhandeln. Und das ist natürlich total problematisch. Mercosur, Indien, überall, wo man rumfährt oder aufschlägt, zum Beispiel auch in Afrika. Da sieht man eben, dass die Chinesen schon da sind, dass teilweise die Straßenschilder schon auf Chinesisch sind, die Guides Chinesisch sprechen. Wir müssen da einfach schneller sein und auch respektvoller auf eine Art gegenüber den Partnerländern, weil wir uns in dieser Übergangsphase, wo es eigentlich wirtschaftlich für die EU gut und unbeschwert lief, haben wir uns angewöhnt, sozusagen unsere Regulierung auch über Handelsabkommen nach außen tragen zu wollen. Das ist eine unkluge Strategie in einer Situation, wo man eigentlich Partner in der geopolitischen Situation dringend braucht. Das heißt, wir müssen viele Abkommen schließen. Es gibt viele Staaten, die attraktive Partner wären. Nicht immer Wertepartner, sondern man muss durchaus auch ein Netz bauen, das nicht nur aus Wertepartnern besteht, aber es resilient ist in dem Sinne, dass ich von keinem Einzelnen übermäßig abhängig bin, sondern meine Beziehungen so verteile. Und dann müssen wir natürlich die Energiefrage lösen. Auch da spielen Abkommen eine große Rolle. Die Rohstofffrage lösen, schwierige Sache, weil es dauert sehr lange. Wir sind da sehr abhängig von China, vor allen Dingen mit Blick auf die Weiterverarbeitung von kritischen Rohstoffen. Das ist sehr konzentriert in China, weil China das auch strategisch an sich gezogen hat. Da laufen viele Aktivitäten, aber die Vorbereitung solcher Produktionskapazitäten dauert sehr, sehr lange. Das geht manchmal über 10 Jahre, bis solche Anlagen aufgebaut sind. Und deswegen muss man jetzt auch schauen, dass man nicht zu konfrontativ agiert. Sonst kann es uns passieren, dass wir ziemlich auf dem Trockenen sitzen.
Müssen wir da vielleicht, Herr Koch, ein bisschen kreativer werden, weil seltene Erden aus China, großes Thema. Und wenn wir jetzt schauen, dass die Gespräche, die die USA und China führen, ein Gewinn daraus ist, dass chinesische Studierende wieder in den USA studieren dürfen. Also da geht es überhaupt nicht mehr um Wirtschaft. Kann das nicht auch für Deutschland, für die EU eine Möglichkeit sein, zu sagen, wir verhandeln jetzt genauso kreativ?
Also die Chinesen haben sehr hart verhandelt. Wir haben das vorhin schon mal kurz geschnitten. Sie haben ein Exportembargo für seltene Erden verhängt, was den Amerikanern enorm wehgetan hat, was auch uns Europäern enorm wehtut, was zeigt, dass China einfach eine strategische Lieferkette beherrscht und damit selbst die mächtigste Nation der Welt schwer treffen kann. Und wir haben uns in diese Abhängigkeit gebracht, wir alle, wir Europäer und Amerikaner. Und das ist ein großer Fehler gewesen, der sich aber auch nicht leicht korrigieren lässt. Das wird sehr lange dauern, da rauszukommen. Wir sind einfach gegenüber den USA nicht in so einer Situation, wo wir eine Maßnahme hätten, die Trump so stark beeindrucken könnte. Wir müssten mit Zöllen zurückschlagen. Diese Zölle werden dann auch bei uns das Wachstum schwächen. Und wir haben ohnehin schon davon nicht so viel von Wachstum. Insofern sollten wir da vielleicht tatsächlich etwas vorsichtiger agieren. Zumal obendrauf ja noch kommt die sicherheitspolitische Abhängigkeit und Trump auch diese Verknüpfung ja durchaus immer wieder macht. Er weiß ganz genau, dass die Europäer auf die amerikanischen Sicherheitsgarantien angewiesen sind. Und leider sind wir da noch nicht so stark, dass wir sagen können, wir können auch ohne die Amerikaner. Das wird noch sehr lange dauern.
Aber er macht doch auf anderer Seite Druck. Er weiß auch, dass man sich potenziell wegorientieren könnte und sagt sofort, wer mit den BRICS-Staaten jetzt aber sich annähert, der kriegt noch mal 10% extra Zölle. Soll das einfach wirklich nur das sein? Druck machen und mitreden bei Dingen, bei denen er eigentlich als US-Präsident, Herr Kirschbaum, gar nicht mitreden dürfte?
Das ist ein Stil, das ist Trump, ist unterhaltsam, aber wenn ich das höre, dass Europa kann sich unabhängig von Trump machen, ich denke, das ist so utopisch. Ja? Ich meine, für gut oder schlecht ist Amerika der Dreh- und Angelpunkt nicht nur für Sicherheit, für die Wirtschaft. Und wenn man hier deutsche Firmen besucht bei Bilanzpressekonferenz, die reden alle von dem amerikanischen Markt, die brauchen alle Marktanteil, die versuchen alles in den USA loszuwerden. Die USA ist für gut oder schlecht wirklich das Wichtigste für die deutsche Wirtschaft, was es gibt. Und das wird immer so bleiben. Und die Kapitalmärkte werden immer noch sehr wichtig für Europa bleiben. Das wäre schön, wenn Europa einmal einig sein könnte und Amerika wirklich Europa ein Gleichgewicht sein könnte.
Frau Kohl schüttelt wieder vehement mit dem Kopf. Sie haben gesagt, die USA sind der Dreh- und der Angelpunkt. Da kam das erste Kopfschütteln, Frau Kohl. Wer kann unser neuer Dreh- und Angelpunkt sein?
Es tut mir leid. Es ist faktisch einfach nicht richtig. Die USA sind nicht das wichtigste Land für die Europäische Union. Die wichtigsten Länder für die Europäische Union sind die europäischen Länder. Das ist der größte Binnenmarkt überhaupt und die wichtigsten Absatzländer. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Autos, 1,7 Millionen Autos werden innerhalb der Europäischen Union verkauft. In Richtung USA, Deutschland, sind es nur 480.000. Und die in China verkauft werden, werden mittlerweile weitgehend in China produziert. Nur ein Beispiel von vielen. Anknüpfend an das, was eben gesagt wurde. Jeder Langfristvertrag, bilateral, der derzeit existiert, kann neu verhandelt werden, beziehungsweise kann nach Ablauf neu geschlossen werden mit anderen Handelspartnern. Welche Güter brauchen wir aus den USA und sind unverzichtbar? Mir fallen fast keine ein. Das Einzige, was mir einfällt, sind die Hightech-Dienstleistungen Google, Apple und Co. Und selbst da gibt es zum Teil, Stichwort KI, Alternativen, denn wir sehen ein ganz neues Rennen um KI. Da sehen wir riesigen Platz für Second und Third Mover. DeepSeek aus China hat die Welt erschrocken, weil auf einmal hat man gemerkt, es muss nicht unbedingt eine Google oder Apple oder sonst wie Firma sein,
OpenAI
oder Microsoft. Es kann auch ein Chinese sein, der auf einmal schneller ist. Was ich meine ist, da ist das Rennen völlig offen. Wir brauchen nur die Hightech-Dienstleistungen aus den USA. Alles andere, US-Autos, wer von Ihnen fährt eines? Keiner, oder?
Ich habe überhaupt kein Auto, Frau Kohl. Uns läuft die Zeit ein bisschen davon. Ich möchte einmal ganz kurz einen Punkt zum Abschluss aufgreifen, den Sie genannt haben, nämlich der wichtigste Partner für die EU ist die EU, der Binnenmarkt, der europäische. Sie haben das vorhin schon mal kurz angerissen. In aller Kürze, wie stärkt Europa den eigenen Binnenmarkt, um stärker nach außen zu sein?
Ja, durch stärkere Integration und Abbau von Regulierung, die wir nicht nach außen tragen sollten und die wir intern auch nicht brauchen. Wir müssen da schlanker werden. Und bei KI geht es nur voran, wenn wir bei der KI nicht so vorsichtig regulieren, wenn wir beim Datenschutz Anpassungen vornehmen. Es ist einfach aktuell für die Unternehmen zu riskant, Dinge in der Europäischen Union zu machen. Oder man kriegt die Programme oder KI-Anwendungen, die man entwickelt hat, gar nicht lizenziert, weil sie eben den aktuellen Regulierungen nicht entsprechen. Und wenn das passiert, dann wandern uns die guten Wissenschaftler ab und deswegen müssen wir da integrieren. Das ist aber eine sehr, sehr harte Nuss. Deswegen meinte ich, vielleicht nutzen wir die Chance, dass jetzt Druck da ist. Wir müssen vor allen Dingen bei den Regulierungen, die eben Hightech-Anwendungen blockieren, da müssen wir schauen, dass wir da den Knoten lösen und nicht nur über Reallabore,
uns
sondern
läuft die Zeit
tatsächlich
davon, Frau Grimm.
Und in der
das
Realität.
Zumindest kann doch ein schöner Schluss sein, nämlich dass wir den Druck nutzen und ihn zu einer Chance machen. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, Frau Grimm, Herr Koch, Frau Kohl zugeschaltet und Eric Hirschbaum. Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle hier so rege diskutiert haben. Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ja, es sind schwierige Gespräche mit Donald Trump für die EU, für den Kanzler Merz. Wobei, den Außenkanzler gibt er ja ganz gerne. Wie steht es um den Innenkanzler? Darum dreht sich die nächste Phoenix-Runde mit Anke Plättner. Sie zieht eine Bilanz vor dem Sommer, eine Bilanz von Schwarz-Rot. Also schalten Sie auch dann ein. Bis dahin.